souhaitons un bienvenu cordial, c'est 17 degrés, l'émission pour la communication interhumaine, aujourd'hui en allemand.
Es gibt ganz gewiss keine andere Sprache, die so unordentlich und systemlos daherkommt und dermaßen jeden Zugriff entschlüpft. Aufs Hilfloseste wird man in ihr hin und her geschwemmt und wenn man glaubt, man habe endlich eine Regel zu fassen bekommen, die festen Boden zum Verschnaufen in tosenden Aufruhr der 10 Redeteile verspricht, blättert man um und liest. Der Lernende merke sich die folgenden Ausnahmen. Man überfliegt die Liste und stellt fest, dass diese Regel mehr Ausnahmen als Beispiele kennt. Also springt man abermals über Bord, um nach einem neuen Ararat zu suchen und was findet man?
Ja, die deutsche Sprache verwahrlost komplett. Kaum noch jemand kommt hinein und findet wieder heraus. Anglismen, Frankophones, türkische, arabische, italienische und slawische Wörter zieren die deutsche Sprache. Gepflegte Halbsätze, Ghetto-Slang und Schuleschwänzen gefährden den Dativ, den Genitiv und die Parenthese. Der elaborierte Code und die distinguierte Sprache am Rubikon. Bestseller wie der Dativ rettet den Genitiv, sprechen Sie Gegenwart oder das Lexikon der bedrohten Wörter? Oder auch die verbeamteten Gralshüter der deutschen Sprache vermelden mehr oder weniger ernsthaft den Verfall der deutschen Sprache. Nicht, dass mir nicht auch manchmal die Ohren wehtun beim Sprachgebrauch einiger Mitmenschen. Aber ist das irgendwie schlimm oder gesundheitsgefährdend? Zeugt höchstens von mangelndem Input und einer anschließend schlechten Performance beim Coming-out. Hauptsache eigentlich, das Kommunikationsziel wird erreicht, Grammatik hin oder her. Doch was ist deutsche Sprache und wer definiert es? Muss man gutes Deutsch sprechen, um sich der Leitkultur anzupassen? Sind wir sauer, weil in Straßburg oder Brüssel niemand so recht Deutsch sprechen will? Liegt's an Pisa? Wir machen einen kleinen Exkurs in die Geschichte der deutschen Sprache.
Ich beginne mit der Grammatik. Und ich finde ja, und ich will Ihnen jetzt versuchen zu zeigen, dass einige der Erscheinungen, die dauernd so diskutiert werden, entweder Spätfolgen von systematischen Veränderungen sind, die der deutschen Sprache seit 400 Jahren nachgehen. Und ich finde, nach 400 Jahren sollte man sie ja nicht mehr nachtragen. Oder die zweitens damit zu tun haben, dass heutzutage seit einigen Jahrzehnten mündliches Sprechen und Schreiben wieder stärker miteinander interagieren oder auch das Sprechen stärker in den Blick kommt. Oder dann drittens, dass es gewisse Gebrauchspräferenzen gibt, deren Systemcharakter unklarer ist. Ich weiß, dass ich hier einen Titel zitiert habe und plagiiert habe, der Dativ sei dem Genitiv sein Tod. Und Sie haben vielleicht auch gehört, dass gestern der Bastian Sieg 15.000 Schüler in der Kölner Arena zu Beifallsstürmen ob des Genitivs bewegt hat. Er hat, glaube ich, trotzdem oft nicht recht. Ich will das einfach in aller Kühle sagen. Dass ich nicht missverstanden werde, ist ein relativ kluger Analysator, aber immer ein Analysator im Hinblick auf Sprachgebrauchsbedingungen, auch bei Dingen, die eigentlich Strukturdinge sind. So. Und das betrifft zum Beispiel den Genitiv. Was wissen wir zum Genitiv? Der Genitiv war mal ein anständiger Fall. Und der Genitiv war fast etwas wie der Akkusativ. Bloß ein bisschen indirekter. Ein zweites direktes Objekt. Das hat sich bei Menschen erhalten, die sprachlich etwas konservativer sind. Man nennt sie Juristen. Juristen haben Sätze, die sind vom Typ, ich beschuldige ihn des Totschlags. Ich beschuldige ihn des Totschlags. Akkusativ, Genitiv. Da hat der Genitiv seine ordentliche Funktion. Er ist so etwas wie ein Akkusativ, ein zweites direktes Objekt. Aber im deutschen Femininum kam es in der deutschen Sprachgeschichte so, dass man den Genitiv und den Dativ nicht mehr unterscheiden kann. Wenn Sie sich ein Wort wie Frau vornehmen, die vier Fälle von Frau heißen Frau, 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 viermal. Und im Plural Frauen, 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 viermal. Und selbst wenn Sie den Artikel hinzusetzen, was man anstandshalber tun sollte, haben Sie zwei Kasus. Einen Nom-Akkusativ und einen Genudativ. Das ist nicht gut, ne? Daher ist der Genitiv ausgewichen. Es geht ihm aber eigentlich schlecht. Er ist bloß eigentlich, ich behaupte ihn nunmehr, eigentlich ist er kein Kasus mehr. Er ist jetzt irgendwie was anderes. Ich werde gleich sagen, was er ist. Das sieht man auch an einem anderen Punkt. Das Deutsche hat sich seit 400 Jahren umsortiert, indem es sagt, wenn wir ein Substantiv und Artikel haben, dann macht das Substantiv die Singular-Plural-Unterscheidung und der Artikel macht alles andere. Mehr oder minder. Außer beim Genitiv. Beim Genitiv heißt im Maskulinum und Neutrum, da heißt es des Weins. Des Weins wird schon bei weitem reichen. Des guten Weins wäre wunderbar. Daran merkt man schon, dass der Genitiv eigentlich ein komischer Bursche ist.
Sprache hat sich immer gewandelt. Sie ist räumlichen, kulturellen, politischen und sozialen Veränderungen ausgesetzt. Sprache ist ständig à la mode, wie man so schön sagt. Über die Sprache definieren sich Milieus, Klassenzugehörigkeit, kulturelle Hegemonie und Rassismen. Alle Sprachen in Europa, außer in Ungarn, Finnland, dem Baskenland und in der Türkei, basieren auf den Indogermanischen. Auch Indien, der Iran und Armenien gehören dazu. Der Name basiert auf dem östlichsten und westlichsten Sprachkreis, wobei nicht sicher geklärt ist, woher der Begriff Germanen eigentlich stammt. Leben tat der Gute in Südskandinavien, Dänemark und Norddeutschland. Klimaveränderungen und kriegerische Handlungen bedingten Völkerwanderungen. Aus den Wanderungsbewegungen der Germanen gegen Süden entwickelten sich drei germanische Sprachstränge. Zum Germanischen gehören das Nordgermanische in Norwegen, Island, Schweden und Dänemark, das Westgermanische, Englisch, Deutsch, Niederländisch und Friesisch und das Ostgermanische, Gotisch, Burgundisch und Vandalisch. Was waren die urgermanischen Wörter? Eigentlich hatte alles einen Zusammenhang zu Holz und die Methoden, etwas Lichtung in den germanischen Wald zu bringen. Bett, Bank, Saal, die germanische Einraumwohnung, Spaten, Säge und Sense. Dazu gab es Schinken, Speck und germanisches Fladenbrot. Man trug Hemd und Hose, wobei letzteres aus wollenen und ledernen Lappen um Füße und Unterschenkel bestand. Von Cäsar hören wir über den Elch und den Auerochsen. Durch die Wanderungen und das Zusammentreffen mit bereits Ortsansässigen differenzierte sich das Germanische in einem langen Prozess in die oben genannten Sprachen aus. Am Mittel- und Oberrhein und in Süddeutschland waren die kulturell etwas fortgeschritteneren Kelten die Nachbarn der Germanen. Von ihnen übernahmen die Germanen Wörter der staatlichen Ordnung wie Amt, Eid oder Reich. Auch das Wort Eisen ist keltischen Ursprungs, genau wie keltische Missionare die Kunst des Glockengusses und die Glocke selbst nach Germanien brachten. Schillers Glocke ist also keltisch. Schlimmer noch, die Namen der urdeutschen Städte Worms und Mainz und der Flüsse Rhein, Main, Donau und Isar sind keltischen Ursprungs. Was wir aus der lateinischen und altgriechischen Sprache haben, ist hinlänglich bekannt. Alles Weitere, was in unsere Sprache einfloss, kam über diese beiden Sprachen und ihre Weiterentwicklung im Französischen, Spanischen, Italienischen und Neugriechischen. Ein Beispiel. Der Supermercatus. Seit den 60er Jahren gibt es diesen Übermarkt überall in Europa. Aus dem lateinischen Super und dem ins Englische entlehnten lateinischen Mercatus entstand der Supermarket, den man überall in Europa erkennt. Sich über Anglismen zu beschweren in der deutschen Sprache heißt, sich über westgermanische Sprachfamilien zu beschweren. Es ist natürlich nebst hier noch kleinkariert und national. Was ohne Input passiert, sehen wir an den ostgermanischen Sprachen wie Gotisch, Vandalisch und Burgundisch. Sie sind mit Siegfried über den Jordan, respektive sie sind jetzt tote Sprachen. Auch türkische und arabische Wörter sollten uns kaum belasten, denn mit Erz, Hanf und Linsen kennen wir schon länger welche, die aus dem kleinasiatischen Sprachraum stammen. Da unsere germanischen Vorfahren nicht die größte Kulturnation ihrer Zeit waren, fehlten ihnen beim Kulturclash mit den Römern am Limes schlichtweg die Worte für viele Sachen, mit denen sie in Kontakt kamen. Die Folge war, dass bis zum 7. Jahrhundert ca. 500 Wörter aus dem Lateinischen ins Germanische entlehnt wurden. Wie man sieht, wurde auch sprachlich immer geklaut. Lassen Sie sich also kein X für ein U vormachen, lateinisch V geschrieben, wie es betrügerische Wirte im Mittelalter taten, die mit zwei schnellen Strichen aus 5 georderten Bieren 10 machten. Auch der Deckel war lateinisch. Sprache war nie etwas Statisches. Alleine das schöne lateinische Verb ponere, setzen, stellen, legen, ergibt mit seinen Zusammensetzungen so schöne deutsche Wörter wie Deponie, Depot, Disposition, Exponat, imponieren, komponieren, Kompott, Opposition, Präposition und Propst. Durch die Hugenotten, Revolutionsflüchtlinge und die glorreiche Zeit als Departement Elb- und Wesermündung fand auch die französische Sprache Eingang. So flanieren wir auf dem Trottoir des Boulevards in die nächste Brasserie, nehmen einen Café au lait, ein Croissant und ein bis zwei Cognacs und wanken dann derangiert aufs Pissoir. Am Abend geht es wieder frisch die Allee entlang, um in einem Restaurant zu logieren, wo man sich ein Diner aus Bouillon, Omelette, Kotelett, Ragout und Frikassee servieren lässt. Dazu ein wenig Champagner und zum Abschluss ein Dessert. Mit der germanischen Schriftsprache war es auch nicht weit her. Der erste bekannte größere Text ist die Übersetzung einer griechischen Bibel in ein extra dafür erfundenes gotisches Alphabet aus lateinisch-griechischen Buchstaben sowie einzelnen Runen. Der Text stammt aus dem 4. Jahrhundert. Beim Stau am Limes bildeten sich dann größere Volksgruppen, die sich in Alemannen und Franken ausdifferenzierten und im Folgenden auch sprachlich die Geschicke Europas beeinflussten. Nach Karl dem Großen zerfiel das Fränkische Reich, aus Westfranken wurde Frankreich, aus Ostfranken so etwas Ähnliches wie Deutschland. Da hatte das dunkle Mittelalter schon begonnen und das Althochdeutsch kam auf. Dieses war weit davon entfernt, eine Einheitssprache zu sein. Im Norden sprach man Niederdeutsch oder Plattdeutsch. Während das Althochdeutsche aus heutiger Sicht kaum noch zu verstehen ist, ist das Mittelhochdeutsche ab dem 11. Jahrhundert schon besser zu verstehen. Durch die Ostkolonisation des Reiches bis ins heutige Österreich, Tschechien und Polen wurden auch slawische Wörter in den Wortschatz aufgenommen. Grenze, Gurke, Peitsche, Quark, Schmetterling und Nerz entstammen dem Slawischen.
Wenn er bald käme, sähen wir uns noch. Ist ein schöner Satz. Boah. Wenn ich Wasser hätte, sötte ich ein Ei. Sötte? Ich verstehe Sie nicht, in gewissem Sinn. Sie sehen, die deutsche Sprache hat ein Problem mit dem Konjunktiv. Der Konjunktiv 2 ist bei den schwachen Verben. Ein schwaches Verb ist eins wie lieben. Viele Frauen behaupten, sie liebten mich. Da können Sie sich jetzt überlegen, ob das Vergangenheit ist oder referierte Rede, weil das Präteritum mit dem Konjunktiv 2 einfach zusammenfällt. Und daher kommt die von vielen Menschen gehasste Würdeform. Viele Frauen behaupten, sie würden mich lieben. In das Spiel, allerdings will ich eigentlich, wenn ich nur berichte, dass mich viele Frauen meinen, sie lieben mich, will ich keine Würdeform verwenden, weil mir das zu zweifelnd erscheint.
Bis zum 15. Jahrhundert entwickelten sich die einzelnen Mundarten eher auseinander. Nur über Fürstenhäuser und Handelsmetropolen wurden Sprache und Schreibweise vereinheitlicht. Mit der Kanzleisprache wurden Mundarten eingeebnet, um die Verständlichkeit für größer werdende Handelswege zu verbessern. Die einfachen Leute sprachen diese Sprache nicht. Umgangssprachlich war das Neuhochdeutsch nicht. Erst mit Luthers Bibelübersetzung in die gesprochene Volkssprache des Ostmittelhochdeutschen und durch dessen Verbreitung durch den Buchdruck ins Nord- und Süddeutsche nahm die Sprachangleichung ihren Lauf, auch wenn es noch 2,5 Jahrhunderte dauern sollte, bis es zum Sprachausgleich kam. Kein Wunder, wenn ca. 90% der Bewohner nicht lesen und schreiben konnten und es ihnen herzlich egal sein konnte, ob die Bibel auf Latein oder in Osthochdeutsch geschrieben war. Wichtiger waren Handelsbeziehungen wie die der Hanse, die neue Wörter des Handels und der Wirtschaft, meist aus dem Italienischen, brachten, wie Bank, Kredit, Konto, Risiko und Bankrott. Dies war im 15. und 16. Jahrhundert. Durch die Kolonisation Spaniens in Amerika kamen im 16. und 17. Jahrhundert Wörter wie Ananas, Kakao, Mais, Tabak, teils aus der indianischen Sprache ins Deutsche. Im 19. Jahrhundert begann der Siegeszug der englischen Sprache. Boxen, Club, Mob, Parlament, Boykott, Clown, Detektiv, Gentleman, Globetrotter, Streik, Partner, Interview, Snob, Scheck sind nur einige von unzähligen Wörtern aus dem Englischen. Dazu kamen sämtliche Wörter, meist aus dem technisch-englischen Bereich. In den 12 Jahren von 1933 bis 1945 konnten die Nationalsozialisten den deutschen Wortschatz beeinflussen. Dabei wurden viele alte Begriffe der deutschen Sprache wiederbelebt. Sie bekamen eine neue ideologisch geprägte Bedeutung und sollten so die Verbundenheit der nationalsozialistischen Machthaber mit dem Volk demonstrieren und gleichzeitig nationalistische Gefühle bei der Bevölkerung wachrufen. Solche Wörter waren zum Beispiel Gefolgschaft, Gau, Ostmark für Österreich und andere. Das Volksganze hatte Vorrang vor allem und jeder hatte dem Volkswohl zu dienen. Tat er es nicht, war er ein Volksschädling. In fast jedem Haus stand ein Volksempfänger. Jeder sollte sich in Zukunft einen Volkswagen leisten können. Der Volkssturm war das letzte Aufgebot an der Heimatfront. Der menschenverachtende Zynismus der Machthaber im tausendjährigen Reich zeigte sich in Bildung aus dem Wörterbuch des Unmenschen wie entartete Kunst, Entlösung und Sonderbehandlung. Andere Wörter, die in die deutsche Sprache Eingang fanden, waren zusammengesetzte Wörter wie Luftschutzbunker, Luftschutzhelfer, Luftschutzraum, Luftschutzwart, Luftwarnung, Verdunkelung und Entwarnung. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen Anglismen in der deutschen Sprache wieder einen größeren Raum ein. Ob Marketing, Sweatshirt, T-Shirt, Designer oder Stylisten, viele Wörter wurden aus dem Englischen übernommen. Aus der Sprache der DDR blieben in der heutigen Bundesrepublik nur noch wenige Wörter übrig, wie das Kollektiv, der Broiler, die Dreiraumwohnung mit Nasszelle mit hohem Plasteanteil. Sonst ist von der Sprache der DDR sehr wenig übrig geblieben. Zur heutigen Sprache in der Bundesrepublik sei eigentlich nur noch angemerkt, dass einige unangenehme Sachverhalte heutzutage sehr verhüllend dargestellt werden. Man nennt es Euphemismen. Euphemismus bedeutet, dass eine Sache schön geredet wird. Soll etwa ein Mietshaus modernisiert werden, um seinen Besitzer mehr Gewinn zu bringen, müssen die Leute, die noch in diesem Haus wohnen, erst einmal dazu gebracht werden, dass sie ausziehen. Alle Maßnahmen, die zur Erreichung dieses Ziels angewendet werden, umschreibt man mit dem Wort Entmietung. Wo irgendwas nicht zunimmt, nicht wächst, kann man eigentlich nicht vom Wachstum sprechen. Eine geschickte Öffentlichkeitsarbeit verkauft uns aber das als Nullwachstum oder bei noch geringerem Ergebnis als Minuswachstum. Eine weitere Möglichkeit um beschönigende oder mildernde Umschreibung. So werden Arbeitnehmer nicht entlassen, sondern freigesetzt und eine Preisanhöhung wird zur Preisanpassung. Menschen, die sich um die deutsche Sprache sorgten, gab es schon im 17. Jahrhundert. Es waren die sogenannten Sprachgesellschaften. Sie hatten vor, die deutsche Sprache von nahezu allen Fremdwörtern zu reinigen und eine einheitliche Rechtschreibung zu finden. Dabei ging es sowohl um das Französische als auch um das Lateinische. Diese Verdeutschungen waren als Damm gegen die Fremdwortflut gedacht. Leider führten sie nicht immer zu den gewünschten Erfolgen. Zu den Verdeutschungen, die noch heute neben ihren fremdwörtlichen Entsprechungen fest zu unserem Wortschatz gehören, zählen zum Beispiel Anschrift für Adresse, Ausflug für Exkursion, Briefwechsel für Korrespondenz, Jahrbücher für Annalen, Jahrhundert für Säkulum, leidenschaftlich für passioniert und Lustspiel für Komödie. Auf diese Weise nebeneinander stehende Formen waren aber keineswegs immer Synonyme, denn eine Verdeutschung wie zum Beispiel ergiebig war nicht gleichbedeutend mit ihrer fremdwörtlichen Entsprechung lukrativ. Auch Zerrbild und Karikatur sind schließlich nicht immer bedeutungsgleich. Zudem konnten die Verdeutschungsversuche der Sprachpfleger nicht in allen Fällen als gelungen bezeichnet werden und ihre Zeitgenossen machten sich lustig über Bildungen wie Zeugemutter für Natur, Meuchelpuffer für Pistole, Jungfernzwinger für Nonnenkloster, Dörrleiche für Mumie, Lotterbett für Sofa, Lusthöhle für Grotte, Zitterweh für Fieber, Erbwörter wie Nase und Sonne wurden fälschlicherweise für Fremdwörter gehalten und man versuchte sie mit Gesichtserker und Tageleuchter zu verdeutschen. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts büßten die Sprachgesellschaften glücklicherweise ihre Bedeutung größtenteils ein. In den im frühen 18. Jahrhundert entstandenen deutschen Gesellschaften und im Allgemeinen Deutschen Sprachverein, gegründet 1885, lebte ihre Zielsetzung aber noch einmal neu auf. Wie wir sehen, ist die sogenannte deutsche Sprache Working in Progress. Don't panic.
Ist Orange hochdeutscher als Apfelsine oder umgekehrt? Keines von beiden. Es sind zwei wunderbare Wörter, die zeigen, dass wir unsere Kultur auf zwei Wegen in der frühen Neuzeit bekommen haben. Die Apfelsine heißt logischerweise so, weil sie in Rotterdam anlandete und daher, weil man nichts anderes kannte, nach dem Apfel aus China benannt wurde. Darum sagen die Nordwestdeutschen ja auch China. Ja, das ist diese Richtung, das S da in der Mitte. Während die Orange, die landete in Genua, wenn Sie so wollen, hat die Alpen links vermieden und ist über Südfrankreich in den Süden reingekommen. Und ich finde das wunderbar, dass es zwei so Wörter gibt, sodass wir sehen, dass es verschiedene alte Kulturen gibt. Ne? Wir sehen, mit China funktioniert das ja auch. Die einen sagen China, die südlichen sagen China. Und die in der Mitte, die dann später lesen gelernt haben, sagen China.
Wir möchten hier noch ein kleines Beispiel von Viktor Klemperer anfügen, der sich intensiv in seiner Zeit in Deutschland im Judenhaus in Dresden mit der deutschen Sprache beschäftigt hat, insbesondere mit der neuen Sprache des Nationalsozialismus.
21. März 1933. Heute findet der Staatsakt in Potsdam statt. Wie soll ich darüber hinweg arbeiten? Es geht mir wie dem Franz im Götz. Die ganze Welt, ich weiß nicht wie, weist immer mich zurück auf sie. Doch ich weiß schon wie. In Leipzig haben sie eine Kommission zur Nationalisierung der Universität eingesetzt. Am schwarzen Brett unserer Hochschule hängt ein langer Anschlag. Er soll in allen anderen deutschen Hochschulen ebenso aushängen. Zitat: Wenn der Jude Deutsch schreibt, lügt er. Er solle künftig gezwungen sein, Bücher, die er in deutscher Sprache veröffentliche, als Übersetzungen aus dem Hebräischen zu bezeichnen. Für den April war hier in Dresden der Psychologenkongress angesagt. Der Freiheitskampf brachte einen Brandartikel. Was ist aus Wilhelm Wundts Wissenschaft geworden? Welche Verjudung? Aufräumen! Daraufhin ist der Kongress abgesagt worden, um Belästigungen einzelner Teilnehmer zu vermeiden. 27. März. Neue Worte tauchen auf oder alte Worte gewinnen neuen Spezialsinn. Oder es bilden sich neue Zusammenstellungen, die rasch Stereotyp erstarren. Die SA heißt jetzt in gehobener Sprache und gehobener Sprache ist ständig Dirigeur, denn es schickt sich, begeistert zu sein. Das braune Heer. Die Auslandsjuden, besonders die französischen, englischen und amerikanischen, heißen heute immer wieder die Weltjuden. Ebenso häufig wird der Ausdruck internationales Judentum angewandt und davon sollen wohl Weltjude und Weltjudentum die Verdeutschung bilden. Es ist eine ominöse Verdeutschung. In oder auf der Welt befinden sich die Juden also nur noch außerhalb Deutschlands. Und wo befinden sie sich innerhalb Deutschlands? Die Weltjuden treiben Gräuelpropaganda und verbreiten Gräuelmärchen. Und wenn wir hier im geringsten etwas von dem erzählen, was Tag für Tag geschieht, dann treiben eben wir Gräuelpropaganda und werden dafür bestraft. Inzwischen bereitet sich der Boykott deutscher Geschäfte und Ärzte vor. Die Unterscheidung zwischen arisch und nicht-arisch beherrscht alles. Man könnte ein Lexikon der neuen Sprache anlegen. In einem Spielzeugladen sah ich einen Kinderball, der mit einem Hakenkreuz bedruckt war. Ob solch ein Ball in dies Lexikon hineingehört? Bald danach kam ein Gesetz zum Schutz der nationalen Symbole heraus, das solchen Spielzeugschmuck und ähnlichen Unfug verbot. Aber die Frage nach der Abgrenzung der LTI hat mich dauernd beschäftigt. 20. April. Wieder eine neue Festgelegenheit, ein neuer Volksfeiertag, Hitlers Geburtstag. Volk wird jetzt beim Reden und Schreiben so oft verwandt wie Salz beim Essen. An alles gibt man eine Prise Volk. Volksfest, Volksgenosse, Volksgemeinschaft, volksnah, volksfremd, volksentstammt. Jämmerlich der Ärztekongress in Wiesbaden. Sie danken Hitler feierlich und wiederholt als dem Retter Deutschlands. Wenn auch die Rassenfrage noch nicht ganz geklärt sei, wenn auch die Fremden Wassermann, Ehrlich, Neisser Großes geleistet hätten. Es gibt unter meinen Rassegenossen in meiner nächsten Umgebung Leute, die dieses doppelte Wenn schon für eine tapfere Tat erklären. Und das ist das Jämmerlichste an der Sache. Nein, das Jämmerlichste daran ist, dass ich mich ständig mit diesem Irrsinn des Rassenunterschiedes zwischen Ariern und Semiten beschäftigen muss, dass sich die ganze grauenhafte Verfinsterung und Versklavung Deutschlands immer wieder unter dem einen Gesichtspunkt des Jüdischen betrachten muss. Mir erscheint das wie ein über mich persönlich errungener Sieg der Hitlerei. Ich will ihn ihr nicht zugestehen. Juli. Vor ein paar Wochen ist Hugenberg zurückgetreten und seine deutschnationale Partei hat sich selbst aufgelöst. Seitdem beobachte ich, dass an die Stelle der nationalen Erhebung die nationalsozialistische Revolution gerückt ist und dass man Hitler häufiger als zuvor den Volkskanzler nennt und dass man vom totalen Staat spricht. Die Tradition wird dagegen rücksichtslos beiseite geschoben, wo sie dem nationalen Prinzip feindlich gegenübersteht. Hierbei kommt eine typisch deutsche Eigenschaft ins Spiel, die man oft als Pedanterie verspottet hat, die Gründlichkeit. Ein großer Teil Deutschlands ist von Slawen besiedelt worden und die Ortsnamen entsprechen dieser historischen Gegebenheit. Dem nationalen Prinzip des Dritten Reichs und seinem Rassenstolz aber widerstrebt es, andere als germanische Ortsnamen zu dulden. So wird die Landkarte bis ins Kleinste gesäubert. Aus einem Artikel der Dresdner Zeitung vom 15. November 1942 notierte ich mir, es wurde in Mecklenburg bei vielen Dörfern der Zusatz Wendisch gestrichen, es wurden in Pommern 120, im Brandenburgischen rund 175 slawische Ortsnamen verdeutscht, insbesondere germanisierte man die Spreewaldnester. In Schlesien brachte man es auf ganze 2700 verdeutschte Änderungen und im Regierungsbezirk Gumbinnen, wo vor allem die niederrassischen, litauischen Endungen anstößig wirkten und wo man zum Exempel Berningklauken zu Berningen aufnorderte, wurden von insgesamt 1851 Gemeinden 1146 umbenannt.
Der deutsche Sprachraum, also das Gebiet, in dem deutsche Sprachvarietäten gesprochen werden, gehört zum deutsch-niederländischen Dialektkontinuum. Unter einem Dialektkontinuum versteht man eine Reihe von Dialekten, die sich von einem Ort zum Nachbarort nur leicht verändern, sodass immer eine Kommunikation mit den Sprechern in der unmittelbaren Umgebung problemlos möglich ist. Das heißt, innerhalb des Dialektkontinuums gibt es keine scharfen Sprachgrenzen, sondern einen Übergang, wo sich die Mundarten von Ort zu Ort geringfügig unterscheiden, aber mit zunehmender Entfernung zu größeren Unterschieden führen. Je größer die Distanz zwischen den Orten wird, umso größer werden die Unterschiede und entsprechend die Kommunikation schwieriger, bis bei einer gewissen örtlichen Distanz keine sprachliche Kommunikation mehr möglich ist. Diese Dialekte verhalten sich dann wie Abstandssprachen. Das deutsch-niederländische Dialektkontinuum wird im Norden durch das Dänische, im Osten durch die westslawischen Sprachen, im Westen durch das Französische, im Südosten durch das Ungarische und Slowenische und im Süden durch das Rätoromanische und Italienische begrenzt. Es reicht also vom Schleswigschen im Norden bis zum Höchstalemannischen im Südwesten und Südbayerischen im Südosten, vom Westflämischen im Westen bis zur deutsch-polnischen bzw. deutsch-tschechischen Sprachgrenze im Osten. Die Dialekte sind fließend, gehen von Dorf zu Dorf ineinander über. Jeder deutsch- oder niederländischsprachige kann, soweit er den jeweiligen lokalen Dialekt spricht, die Dialekte seiner Nachbarn verstehen, obwohl sich natürlich von Dorf zu Dorf und von Stadt zu Stadt die Sprache verändert. Diese kleinen Unterschiede summieren sich und führen dazu, dass ein Dialektsprecher aus Flensburg den Dialektsprecher aus Bern oder Bozen nicht verstünde. Und umgekehrt verfügten beide nicht über die überregionale Standardsprache, in diesem Fall Deutsch. Das deutsch-niederländische Dialektkontinuum erstreckt sich über die heutigen Geltungsbereiche zweier Standardsprachen, den des Deutschen in Deutschland, Ostbelgien, der Deutschschweiz, Österreich, Liechtenstein und Südtirol in Italien und den des Niederländischen in den Niederlanden, Nordbelgien und dem französischen Gebiet um Dünkirchen. Hinzu kommen das alemannische, rheinfränkische und moselfränkische Dialektgebiet im Elsass und dem nordöstlichen Lothringen sowie das westflämische Dialektgebiet um Dünkirchen, wo die deutsche bzw. niederländische Standardsprache nur eingeschränkt verbreitet sind, sowie das moselfränkische Dialektgebiet in Luxemburg, wo neben der deutschen Standardsprache auch das Luxemburgische einige Funktionen einer Standardsprache ausfüllt. Die Grenzen der Dialektgruppen stimmen dabei nicht mit den Verbreitungsgebieten der beiden großen Standardsprachen, die weitgehend von den politischen Grenzen bestimmt sind, überein. Das Niedersächsische, Niederfränkische und Ripuarische werden jeweils beiderseits der deutsch-niederländischen Staatsgrenze gesprochen, die die Verbreitungsgebiete der Standardsprache trennt. Inwiefern sich dort unter dem differenzierenden Einfluss der Standardsprachen auf die Dialekte längs der Staatsgrenze inzwischen auch eine Sprachgrenze herausgebildet hat, ist umstritten. Die Einteilung der deutschen Varietäten beruht auf Untersuchungen des 19. Jahrhunderts. In gleicher Zeit begann vielerorts eine Herausbildung von Umgangssprachen als eine Art Mischform zwischen Standardsprache und Dialekt. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts, insbesondere nach den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, verdrängen die Umgangssprachen die alten Dialekte. Entscheidenden Einfluss darauf hatten die Flüchtlingsströme und vor allem die stark anwachsende Verbreitung von Hörfunk und Fernsehen. Außerdem wird in den Schulen mittlerweile in hochdeutscher Standardsprache unterrichtet. Die deutsche Sprache ist zuerst einmal in zwei Sprachkategorien aufgeteilt: Niederdeutsch und Hochdeutsch.
Hochdeutsch wird im Folgenden in seiner rein sprachwissenschaftlichen Bedeutung verwendet. Es hat hier nichts zu tun mit dem eigentlich irreführenden Synonym für Standarddeutsch oder Schriftdeutsch.
Zum Hochdeutschen gehören alle kontinental-westgermanischen Dialekte, die im frühen Mittelalter an der zweiten oder sogenannten hochdeutschen Lautverschiebung beteiligt waren. Hochdeutsch selber wird unterteilt in Oberdeutsch und Mitteldeutsch. Oberdeutsch besteht aus der alemannischen Sprachvarietät mit seinen Dialektgruppen Schwäbisch,
Dätst du mich nimmer, wenn ich die witt?
Oberrhein-Alemannisch.
Die eine Kamera nennen eine andere.
Bodensee-Alemannisch.
Schaffe, Speere, Huse.
Hoch-Alemannisch.
Also ich sag Hüs nicht.
Und Höchst-Alemannisch.
Oh, du verdammter Rechen.
Einerseits und der bayerischen Sprachvarietät gegliedert in Nordbayerisch.
Der Käskong ist der King, der King of Kong.
Mittelbayerisch.
Brezensalze.
Und Südbayerisch.
Ah, sein Wolzen freien jetzt auf den Strudel, mehr wie auf den Flint.
Andererseits. Nördlich der Speyerer Linie.
Die Speyerer Linie, die Grenze zwischen Appel und Apfel, verläuft von Weißenburg über Wörth am Rhein, Speyer, Sinsheim, Wertheim, Lohr am Main, Gersfeld-Rhön, Schmalkalden, Zellamelis, Plauen im Vogtland, nach Schwarzenberg im Erzgebirge.
Liegt der mitteldeutsche Sprachraum, der in folgende zwei Sprachgruppen zerfällt, Westmitteldeutsch mit seinen Varietäten Rheinfränkisch und Mittelfränkisch und Ostmitteldeutsch mit seinen Varietäten Thüringisch-Obersächsisch,
da kämmt sich ein Fräulein ihren Zopf,
Berlin-Brandenburgisch und den lausitzischen Dialekten. Eine Mittelstellung zwischen Oberdeutsch und Mitteldeutsch nehmen das Ostfränkische,
die Rumpel waren ein Kahle geschockt,
und das Südrheinfränkische ein,
brauchen wir gar nicht drüber reden,
da diese beiden Varietäten früher anhand des Verlaufs der Germersheimer Linie,
die Germersheimer Linie bildet die Grenze zwischen Enk und Euch sowie Mähet und Mähe,
dem Mitteldeutschen zugeordnet wurden, heute jedoch durch die Speyerer Linie dem Oberdeutschen. Nördlich der Benrather Linie,
die Benrather Linie, die Grenze zwischen Mocken und Machen, verläuft von Eupen, Belgien, über Aachen, Düsseldorf-Benrath, Olpe, Kassel, Nordhausen, Aschersleben, Dessau, Berlin nach Frankfurt-Oder.
Sind diejenigen kontinental-westgermanischen Dialekte beheimatet, die diese zweite Lautverschiebung nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil mitgemacht haben? Man bezeichnet sie seit der frühen Neuzeit als niederdeutsche Sprachen mit den beiden Varietäten Ost-Niederdeutsch,
hätte sich denn doch rumkriegen lassen,
und West-Niederdeutsch oder Niedersächsisch.
Im 17. Jahrhundert kam aus den Niederlanden ein neuer Begriff für das Niederdeutsche auf, Plattdeutsch, so wie das niederländische Wort platt nichts anderes bedeutet als klar, deutlich oder jedermann verständlich.
Neben Ober- und Mitteldeutsch, also Hochdeutsch, und Niederdeutsch nimmt das Niederfränkische,
gekalt von Klein und Hort,
begrenzt von der Benrather Linie im Süden und der Uerdinger Linie,
die Uerdinger Linie, die Grenze zwischen Ick und Ich, verläuft von Löwen, Belgien, über Krefeld-Uerdingen, Duisburg-Mündelheim, dann entlang des Rheins und trifft bei Wuppertal auf die Benrather Linie.
Im Norden eine Sonderstellung ein. Früher ebenfalls zum Niederdeutschen gezählt, wird in der heutigen Sprachwissenschaft diese Auffassung überwiegend nicht mehr vertreten, da die niederfränkischen Varietäten vom heutigen Dialektstand her nämlich ebenso sehr dem Niederdeutschen wie dem zum Westmitteldeutschen gehörenden Mittelfränkisch ähneln.
Hast du es gehört?
Du hast der Banker vor 20 Jahren.
Wo war es?
Hätte er ihn irgendwo... Bankraub? Na, der Typ, der auf der Demonstration rumgeschossen hat. Der Bankräuber von damals.
Die Täter kamen jetzt überall.
Und die sind noch unter uns.
Die haben eine Frau erschossen.
Die war schwanger.
Oh, furchtbar.
Das berühmte Geiseldrama von irgendwo.
20 Jahre ist das jetzt her. Und die haben es so getan, als ob gar nichts gewesen wäre. Das Kind von damals lebt wieder bei uns.
Das Opfer hat es in nirgendwo nicht mehr ausgehalten.
Vor Gericht gehören die gezerrt.
Vom Geld haben sie sich Häuser gekauft.
Sogar eine Yacht.
Ja, die haben so viel Geld aus der Bank rausgetragen. Da haben sie jetzt richtig viel Geld, 2 Millionen.
Nee, 3.
Ich glaube, die waren bei der RAF.
Na, Russenmafia.
Sind alles Kommunisten.
Alle abschieben.
Und von der Beute haben sie sich einen Lenz gemacht.
So. Unglaublich, oder? Die laufen immer noch frei rum, bis auf den einen, den Schießwürdigen aus der Demo.
Die hätten den einen Bankräuber nie gekriegt, wenn er nicht um sich geschossen hätte bei dem Aufmarsch.
Zwei Frauen und ein Mann, heißt es, wären die Getäter gewesen. Zwei Frauen.
Ja, wie im Wilden Westen, oder? Eine der beiden Frauen hat geschossen damals. Die können eingesperrt, lebenslänglich.
Das sind doch keine Frauen mehr.
Und das Geld müssen sie auch zurückzahlen und Entschädigungszahlungen. Die arme Frau, die sie angeschossen haben. Und das Kind erst.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintangestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Was bisher geschah? Bei einer Anti-Nazi-Demo treffen die drei ehemaligen Kampfgefährten Manne, Caro und Claudia zum ersten Mal seit 20 Jahren aufeinander. Die Lüge fliegt auf, die Situation eskaliert.
Morgen, Willi.
Morgen, Matze. Ist mal wieder eine Nachtschicht.
Was sonst?
Sag mal, wie geht's eigentlich eurer Verräterin? Ich hab gehört, die wohnt inzwischen in ihrer Computerklitsche.
Das interessiert mich einen Scheiß, die kann mich mal. Es geht nicht in meinen Kopf, wie Claudia sich so beschissen verhalten konnte. Ich meine, da planen drei Genossen eine Aktion, eine klandestine, riskante Aktion. Die überfallen eine Bank für die Genossen im Trikot und dann zockt Claudia die ganze Kohle ab.
Nur mal langsam mit den jungen Pferden. Ihr habt immerhin das Haus gerettet, in dem die halbe Szene bis heute wohnt.
Haus gerettet.
Du weißt nicht, wie es damals hier war. Das war Krieg. Da war die Besetzung der Hafenstraße, ein Kindergeburtstag dagegen.
Kindergeburtstag.
Einen wunderschönen, taufrischen guten Morgen, Caro.
Morgen.
Na, 4 Brötchen und eine Bionade?
2 Brötchen für mich und Oberstolz.
Oberstolz? Für Manne nehme ich mal an. Wie lange muss er dann noch sitzen?
Er sitzt ja noch in U-Haft. Der nächste Haftprüfungstermin ist irgendwie in 2 Wochen.
Dann wart mal kurz. Ich habe noch was für ihn.
Das ist ja süß. Ein Yes-Törtchen.
Da hat sich ja einiges getan im Beschaulichen überall. Was machen denn eigentlich Sascha und Ernesto?
Tittensitze, war? War gut, der Rave, oder?
Ja, so geil.
Du brauchst wohl keinen Kaffee.
Kaffee.
Ist ja gut. Hier.
Kaffee, au.
Sag mal, was ich dich fragen wollte. Wann setzen wir uns denn mal wegen der Umbenennungsaktion zusammen?
Ja, Zeit wird's. Die Emse muss Faulse heißen. Aber wir brauchen Geld für die Aufkleber und für die App und für die Facebook-Kampagne. Sollen wir eine Bank überfallen? Das macht man doch hier so.
Jetzt ist mal gut. Bei mir musst du nicht so cool sein. Triffst du dich eigentlich denn jetzt nochmal mit Claudia?
Ja, heute.
Ich verstehe das nicht ganz. Was erwartest du dir eigentlich davon, dich mit der Frau zu treffen, die damals deine Mutter angeschossen hat? Vor deinen Augen.
Naja, Ich bin damit irgendwie noch nicht durch. Klar, ich werde dieses Bild nie loswerden.
Geht mir auch so. Ich könnte mir die Szene immer wieder anschauen. Die Mutter sackt in Zeitlupe zusammen. All das Blut auf der Auslegeware der örtlichen Sparkasse. Der junge Ernesto verzweifelt, kniend. Ein tonloser Schrei auf seinen kindlichen Lippen. Ganz großes Kino.
Warum sie die Bank überfallen haben damals. Okay, das leuchtet mir ein, irgendwie. Aber mit einer scharfen Waffe.
Aua, 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 heiß. Oh, sieht das lecker aus. Mahlzeit. Mahlzeit. Sag mal, hast du schon was rausgefunden über diesen Typen da vom Waffenladen?
Ja, ich habe mich so ein bisschen umgehört. Jeder weiß so ein bisschen was. Kurt Konrad soll länger in Afrika gewesen sein, aber genaueres ist nicht rauszukriegen.
Mit dem stimmt was nicht und ich bin mir sicher, dass da irgendwas ist. Naja, ich glaube, ich gehe einfach mal in seinen Laden.
Ich weiß
und
nicht.
Und schnack mal mit dem und ich ja, vielleicht fühle ich den ein bisschen auf den Zahn.
Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. In deinem Zustand?
Ach Quatsch, Schwangerschaft ist doch keine Krankheit.
Tschüss Claudia, ich fahre da mal runter. Nachti, nachti.
Ja, ciao Axel.
Guten Abend.
Waffen, Konrad? Was wollen Sie von mir?
Ich denke, das weißt du.
Was weiß ich?
Ihr habt was mir gehört. Richte deinem Genossen im Knast aus, dass ich es wiederhaben will.
Also, erstens redet meine zurzeit überhaupt nicht mit mir und zweitens weiß ich gar nicht, von was Sie reden. Was zum Teufel wollen Sie denn eigentlich wiederhaben?
Mich beklaut man nicht.
Gibt es hier ein Problem?
Wieso? Möchtest du eins?
Uiuiuiui, mit Kurt Konrad ist ja scheinbar nicht gut Kirschen essen. Ob Ernesto blöd genug ist, mit Ja zu antworten?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Sascha sagt...
Ich nehme da mal 2 Gatorade und 2 Snickers und dazu noch eine Tüte Skippermix.
Ich suche nach Quellen, die mich im Kampf gegen einige besserwisserische Germanisten unterstützen, deren selbstsichere Aussagen, dieses sei falsch und jenes sei richtig, die Normalverbraucher so wunderbar zufriedenstellen, während meiner Ansicht, es gehe nicht um richtig oder falsch, sondern um zielgruppengerechte Texte, um mehr oder weniger verständliche Formulierungen, auf völliges Unverständnis stößt. Wie macht man Oberlehrern und Durchschnittssprachbenutzern klar, dass die Frage nach richtig oder falsch die falsche Frage ist?
Wenn jemand sagt, in der deutschen Sprache wird das Wort Möwe heute offensichtlich nicht mehr verwendet, darf man doch fragen, ob diese Aussage wahr oder falsch ist.
Ich gehe mal davon aus, dass Kunigunde gar nicht bestreiten würde, dass man das fragen kann. Es ist ja auch eine sehr einfach falsifizierbare Aussage. Jemand, der von Aussagen logischen Charakters über Wahrheit und Falschheit in einer Menge von Sätzen zu allgemein normativen Aussagen über Richtigkeit und Falschheit im Sprachgebrauch, also über Normentsprechung kommen will, tut das üblicherweise auf Basis einiger mehr oder weniger implizierter Annahmen über die Natur und den normativen Charakter der Sprache, um deren Dekonstruktion es Kunigunde ja gerade zu gehen scheint.
Normative Aussagen gehören aber ebenso zur Fortentwicklung der Sprache wie neuer, in Anführungsstrichen, falscher Sprachgebrauch. Mit anderen Worten nicht nur die Aussage, Kind, das heißt nicht er gehte, sondern er ging, hat normativen, und zwar im Sinne der Lenkung von Sprachentwicklung, Charakter, sondern auch die Aussage, gute Frau, er gehte ist nicht falscher als er ging. Lassen Sie Ihr Kind gefälligst sprechen, ohne ihm Vorschriften zu machen.
Oh, das würde ich gar nicht bestreiten wollen. Schließlich sind nur diejenigen Aussagen über Sprache normativen Charakters, die für sich beanspruchen, einen verbreiteten Sprachstandard zu reproduzieren. Ich vermute aber, dass es Kunigunde zum einen mehr um die Kontingenz normativer Aussagen geht, zum anderen weniger um die Frage der Wohlgeformtheit konstruierter Einzelbeispiele als um verbreitete Fälle wie den Genitiv-Apostroph oder Besitzkonstruktionen mit Dativ, die einerseits offensichtlich dem Sprachempfinden eines großen Teils der Sprechergemeinde entsprechen, andererseits dem normativen Sprachempfinden anderer Träger von Sprache zuwiderlaufen, die qua Bildungsgrad, akademischem Hintergrund oder ähnliches Definitionshoheit über sprachliche Richtigkeit für sich beanspruchen. Dass in diesem Kontext eine Aussage wie der Sprachgebrauch von Millionen von Sprechern kann nicht falsch sein, ebenfalls grundsätzlich normativen Charakter hat, würde vermutlich aber auch Kunigunde anerkennen. Denn sie interessiert vermutlich eher die Dekonstruktion einer Denkweise über Sprache, die derartige empirische Evidenz für ungültig und oder falsch erklärt.
Ja, mal ganz einfach ausgedrückt. Es nervt, wenn jemand im Brust eine Überzeugung sagt, das ist richtig und das ist falsch und kriegt auch noch Applaus dafür, obwohl er von Sprachwandel und Fuzziness noch nie etwas gehört hat. Da gab es auch irgendwas Lateinisches für. Hütet euch vor den gefährlichen Vereinfachern.
Germanisten und einige altmodische Linguisten betrachten Sprache praktisch nur unter Strukturaspekten und versuchen Regeln für diese Strukturen zu finden. Und neigen bisweilen dazu, wenn sie welche gefunden haben, diese mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Nun sind Strukturen immer das Ergebnis von Prozessen. Strukturen wandeln sich, wenn sich die zugrunde liegenden Prozesse wandeln. Und Prozesse wiederum sind nicht norm-, sondern zielorientiert. Das Wort Cola als Femininum zu verwenden, ist nicht richtig oder falsch, je nachdem, wie es im Duden steht. Sondern zweckmäßig oder weniger zweckmäßig, weil in bestimmten Regionen viele das so machen. Eine Ellipse wie meine Schwester fuhr nach Paris und ich fuhr nach Rom ist strukturell gesehen zumindest dubios, aber sie funktioniert ohne Probleme. Und genau darum geht es dem Sprachbenutzer oder der Sprachbenutzerin ja letztlich, das jeweilige Kommunikationsziel zu erreichen. Sprache ist halt nur ein Werkzeug. Viel wichtiger als die Frage, wie dieses Werkzeug aussieht, ist die Frage, wie man damit umgeht. Ein Hammer ist schließlich auch nicht richtig oder falsch, sondern brauchbar oder unbrauchbar.
Meine Schwestern sind Paris fahren und ich Rom. Erreicht wohl dasselbe Kommunikationsziel, wird aber trotzdem überwiegend als falsch empfunden. Nachdem die Wörter richtig und falsch verbrannt sind, kann man vielleicht besser unauffällig und auffällig benutzen. Unauffällig ist die Sprache, wenn sie ausschließlich den semantischen und pragmatischen Inhalt des Gesagten transportiert. Auffällig ist sie, wenn sie daneben Informationen über solche Eigenheiten des Sprechers transportiert, die seine Sprache beeinflussen. Akzent, Sprachstörung, unorthodoxe Grammatik. Es ist nicht dasselbe, richtige Sprache kann sehr auffällig sein, zum Beispiel gestelzte Sprache. Und falsche Sprache kann sehr unauffällig sein, zum Beispiel gebrochenes Deutsch von einem Ausländer, von dem man keine Deutschkenntnisse erwartet hat.
Das bringt uns vielleicht eigentlich zum eigentlichen Thema zurück, Hauptaufmerksamkeitszentrum. Der allzu pauschal kritisierten Germanisten ist allzu oft die syntaktische Struktur. Hauptaufmerksamkeitszentrum der meisten Linguisten ist meistens die funktionale Relevanz einer Äußerung.
Mit einer breiten Definition von Syntax, die hier wohl mindestens Morphologie, Vokabular und, soweit gesprochene Sprache diskutiert wird, auch Phonologie einschließt, auf allen diesen Gebieten kann man sich präskriptiv hervortun. Auf keinem dieser Gebiete muss man. Ist das Hauptaufmerksamkeitszentrum der meisten Linguisten heute die funktionale Relevanz einer Äußerung? Ist es? Heute oder schon immer? Und wenn sich einer den von dir verabscheuten Gebieten widmen will, ist er dann ein Linguist?
Meines Erachtens ist das heute so. Allerdings erst seit der sogenannten kognitiven Wende in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, des vergangenen Jahrtausends. In den Pioniertagen der Sprachwissenschaft war das freilich ganz anders. Der Germanist Hermann Paul zum Beispiel dachte viel funktionalistischer als der Linguist Ferdinand de Saussure. Und auf deine Frage, wenn sich einer der von dir verabscheuten Gebiete widmen will, ist er dann kein Linguist? Ach wo? Jeder Linguist, also jeder, der sich mit Sprache schlechthin befasst, muss sich notwendigerweise auch mit deren Struktur und den klassischen Beschreibungsebenen auseinandersetzen. Ich wende mich auch nicht gegen Konventionen. Sprache kann nur auf der Basis von Konventionen funktionieren, nur gegen eine übertrieben normative Auslegung derselben.
In seiner Analyse der Sprache des Nationalsozialismus schreibt Viktor Klemperer: Worte können sein wie winzige Arsendosen, sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Heute ist es in der deutschen Gesellschaft meist selbstverständlich, dass ideologisch geprägte Wörter aus der Zeit des Nationalsozialismus keine Verwendung finden. So ist beispielsweise der Vorname Adolf in Deutschland fast ausgestorben. Doch Begriffe, die von Kolonialisten geprägt und in der Kolonialzeit gebraucht wurden, werden heute noch immer in Medien, Film und Literatur, vom Internet ganz zu schweigen, unkritisch oder sogar bewusst verwendet. Dabei ist Klemperers Befund doch von allgemeiner Relevanz. Worte sind niemals unschuldig. Wenn Afrikaner und Afrikanerinnen lange genug als Eingeborene, Wilde und Neger bezeichnet werden, die Stammeskonflikte austragen, verfestigt sich der fatale Irrglaube von der Primitivität und Unterlegenheit von Afrikanerinnen immer tiefer im deutschen Bewusstsein. Allerdings beschreibt Klemperers eindringliche Metapher nur eine Seite der Medaille. Denn Wörter vergiften nicht einfach nur Sprache und Gesellschaft, sondern die Werte, Normen und Denkauffassungen einer Gesellschaft prägen auch den Sprachgebrauch. Folglich verrät dieser auch viel über gesellschaftliche Machtverhältnisse und die soziale Benachteiligung und Diskriminierung von Gruppen. Zudem lässt der individuelle Sprachgebrauch Rückschlüsse auf das Denken, die Einstellung und das Bewusstsein Einzelner zu. Denn obgleich jede Gesellschaft sprachliche Standards setzt, kann jedes Individuum vor dem Hintergrund individueller Prägung und Anschauung seinen eigenen Sprachgebrauch individuell definieren und beständig korrigieren und verändern. Dadurch kann er oder sie dann auch auf die Sprachen der Gesellschaft zurückwirken. Dies macht nicht nur deutlich, dass Sprache ein dynamischer Prozess ist, sondern auch, dass dem individuellen Sprachgebrauch eine große Verantwortung für die Sprache einer Gesellschaft zukommt. Doch woran lässt sich festmachen, ob ein Wort rassistisch ist oder nicht? In Anlehnung an Albert Memmi ist ein Wort rassistisch, wenn bestehende Unterschiede unzulässig mit fiktiven vernetzt werden und die so konstruierten oder aber die realen Unterschiede bewertet, verallgemeinert und verabsolutiert, sowie Menschen herabgesetzt, ausgegrenzt und verletzt werden. Viele rassistische Begriffe sind im 16. Jahrhundert entstanden, als europäische Seefahrer Afrika für ihre Zwecke entdeckten und begannen, die Infrastruktur für das anbrechende Zeitalter des transatlantischen Sklavenhandels umzugestalten. Dazu gehörte auch die Erfindung einer abwertenden Sprache, die dann im Zeitalter von Sklaverei und Kolonialismus Konjunktur hatte. Um die europäischen Menschenrechtsverletzungen über sie zu rechtfertigen, musste man die dort Lebenden abwerten. In verallgemeinernder und verabsolutierender Manier galt im Kolonialismus jeder Afrikaner und jede Afrikanerin als Eingeborene. Während Weiße niemals Eingeborene, sondern Einheimische sind, werden schwarze Menschen in nicht-westlichen Ländern bis heute von vielen Deutschen als Eingeborene bezeichnet. Analog dazu lässt sich auch die rassistische Dimension des Wortes Neger belegen. Es geht auf das lateinische und romanische Wort für schwarz zurück. In der Zeit des Sklavenhandels wurde es von spanischen und portugiesischen Sklavenhändlern auf Menschen übertragen. Indem der Begriff auf die Hautfarbe von Menschen rekurriert, ist er zum einen biologistisch angelegt. Die Denkweise, die diesem Etikett zugrunde liegt, versuchte körperliche und geistig-kulturelle Eigenschaften miteinander zu verbinden. Als Wortschöpfung von Sklavenhändlern beinhaltet es zum anderen von Beginn an die Abwertung, mit der weiße Sklaven begegneten. Negré bzw. Negro war schon im 15. und 16. Jahrhundert kein neutrales Wort. In Deutschland taucht der analoge Begriff Neger Anfang des 17. Jahrhunderts parallel zum Begriff Rasse erstmalig auf und bürgerte sich im 18. Jahrhundert, zur Zeit der Formierung des Rassismus, ein. In Ergänzung und Ablösung der Bezeichnung Moor wurde er nur zur Beschreibung der Menschen südlich der Sahara verwandt. Diese neue Bezeichnung implizierte die ideologische Trennung Afrikas in einen weißen und einen schwarzen Teil. Dieser Ansatz wohnt auch dem Begriff Schwarzafrika inne, der sich trotz aller Kritik im aktiven Wortschatz der Deutschen hält. Frantz Fanon weist auf den Bedeutungsgehalt dieser Begrifflichkeiten hin. Auf der einen Seite versichert man, dass das weiße Afrika die Tradition einer tausendjährigen Kultur habe, dass es mediterran sei und Europa fortsetze, dass es an der abendländischen Kultur teilhabe. Das schwarze Afrika bezeichnet man als eine träge, brutale, unzivilisierte, eine wilde Gegend. Als sprachliche Schöpfung von Sklaverei und Kolonialismus beinhaltet das N-Wort die Ideologeme, Denkmuster und Hierarchien dieser Zeit. Zudem erhielt es im Laufe der letzten Jahrhunderte zusätzliche abwertende Konnotationen. Es hat nie mit seinen Wurzeln gebrochen und trägt bis heute dazu bei, Afrikanerinnen bzw. allgemein Schwarze als eine im Vergleich zu Weißen andere, niedere Menschenart hinzustellen. Die abwertende Dimension, die diesem Wort innewohnt, zeigt sich auch bei vielen Komposita, in denen das N-Wort eindeutig negativ konnotiert ist, zum Beispiel Negerschweiß gleich schlechter Kaffee. Die Assoziation Diener in sich birgt, zum Beispiel Ich bin doch nicht dein Neger, oder auch die Respektlosigkeit formuliert, mit der Schwarzen begegnet wurde und wird. Zum Beispiel, dann stehst du da wie der letzte Neger oder ich mach dich nackt wie ein Neger. Auch neudeutsche Bedeutungserweiterungen beinhalten diese abwertende Komponente. So konnte man im August 2001 beispielsweise in der Berliner Zeitung von neuen Negern, nämlich Sozialhilfeempfängerinnen, und weißen Negern der Kolonie Deutsch-Nordost, nämlich Menschen, die auf der Insel Usedom in Mecklenburg-Vorpommern leben, lesen.
Man könnte vielleicht das deutsche Wort Ernährung durch Nutrition ersetzen. Ich finde schon. Ne? Also und daran sieht man nämlich ein Problem. Über solche Wörter diskutieren in Europa nur wir. Weil wir die einzigen sind, die entweder keinen romanischen Teil in ihrer Sprache haben, weil auf Französisch fällt Nutrition überhaupt nicht auf. Oder eben nicht die Gewohnheit haben, Fremdwörter einfach aufzufressen. Wie die slawischen Sprachen, die schreiben das dann irgendwie so, dass kein Mensch es wiedererkennt und denkt, das ist ein polnisches Wort und dann denkt sie, ja, wie schön, das ist ein polnisches Wort. Nur auf Deutsch klingen diese Wörter fremd, die sind aber eigentlich nicht fremd. Also weil Exzellenz und Konformismus und das sind eigentlich deutsche Wörter. Ja, es ist ein europäischer Bildungswortschatz, der manchmal auch zu Exzessen neigt. Ne? Alarmismus finde ich ein schönes Wort. Ich weiß gar nicht, ob es Englisch Alarmism gibt, sozusagen. Es könnte ein deutsches Wort auf Englisch mal wieder sein. Dass es deutsche Wörter auf Englisch gibt, ist ja wohl bekannt, sage ich jetzt nur, weil ich dazu nichts mehr sage. Das Handy ist das klassische Beispiel. Ne? Man erzählt mir im Moment, dass an der Ostküste der USA zumindest etliche Intellektuelle das Wort Handy aus dem Deutschen ins Amerikanische entlehnen. Ich finde das einen sehr interessanten Prozess. Wir werden das Englische systematisch unterwandern. If you can't
beat them, eat them. C'était 17 degrés, l'émission pour la communication interhumaine. Nous remercions Mark Twain, Ludwig M. Eichinger, Victor Klemperer, Suzanne Arndt et vous, nos chers. À la santé et à la joie des retrouvailles. Salut.